Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 181 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 17. Mai 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmolltalk geht es um unser Format Lunchtalk.
Mit Konrad Schmidt sprachen wir über seinen Wechsel von der BBG Betriebsberatung zur VFM-Gruppe.
Und in den News der Woche sehen die Versicherer den neu aufgeflammten Streit um das Rentenpaket 2 mit Sorge. Wir haben mal ins neue Grundsatzprogramm der CDU geschaut und herausgepickt, was sie in Sachen Altersvorsorge so vorhat. Das Analysehaus Fralytics hat den Kundenservice der deutschen Kfz-Versicherer abgeklopft und das Institut der deutschen Wirtschaft hat mal ausgerechnet, wie viel der Fachkräftemangel Deutschland eigentlich kostet. Aber erst aus der Redaktion.
Willkommen zum Schmolltalk.
Ja, und da sind wir schon.
Worüber wollen wir denn heute sprechen?
Na, ich würde dich erstmal ganz ohne Hintergrundgedanken, Hintergedanken fragen, wann hast du das letzte Mal gekocht?
Das letzte Mal gekocht habe ich gestern Abend.
Was? Oh, was gab es denn
Feines? Es gab Vollkornspaghetti mit Tomatensauce und Salat.
Jetzt schon ein kleiner Klassiker. Sehr gut.
Genau. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, Karottengemüse mit Salat, aber es musste irgendwie schneller gehen, weil ich länger gearbeitet hatte, als ich dachte. Und
echt?
Und dann habe ich einfach nur schnell die Spaghetti ins heiße Wasser geschmissen. Und die Soße war, ich muss es gestehen, eine aus dem Glas.
Klingt aber deutlich besser als Karotten.
Nein, das ist ja gesünder. Aber nun.
Ja, eben.
Und wieso fragst du mich diese Frage, Scholle?
Gut, dass du mich fragst, warum ich diese Frage frage. Am Dienstag war ich in einer Kochsendung sozusagen im Fernsehen. Frag mich mal, welche.
Im Fernsehen? Wahnsinn.
Oh ja.
Welche Sendung war das denn?
Oh, gut, dass du mich das fragst. Das, das war der Lunchtalk von Pfefferminzia.
Das klingt nach einem tollen Format. Erzähl doch mal, was ist das?
In der Tat, es ist ein super tolles Format. Oder wie man heutzutage sagen würde, mega toll. Das ist ein Format, das wir bei uns bei Pfefferminzia in Hamburg in der Redaktionsküche aufzeichnen. Und da hatten wir natürlich ordentlich Studiofeinde am Start. Mhm. Spezialisten, Fernsehprofis, die dann ihre Kameras da aufbauten, Kameras in die Hand nahmen und durch die Gegend schwenkten, Scheinwerfer dahingestellt haben und das alles richtig schön ausgeht. Es sah aus wie im Fernsehstudio, ich sag dir. Und dann hatten wir natürlich einen Gast zum Kochen.
Wer denn?
Das war der Guntram Overbeck von der Helvetia. Mhm. Er ist dort der Produktmanager und hat dann mit dem Matthias zusammen gekocht, geschnippelt, tralala und so weiter.
Und Matthias ist dann übrigens unser Geschäftsführer, falls das die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer das nicht weiß. Matthias Hess, unser Geschäftsführer.
Genau.
Ja.
Ich habe jetzt vorausgesetzt, dass er bekannt ist.
Ja, unter regelmäßigen Podcast-Hörern ist er das bestimmt auch.
Aber das stimmt.
Ja. Er spricht den Jingle für Im Gespräch. Im Übrigen.
Genau. Das heißt, Guntram und Matthias haben geschnippelt und das alles vorbereitet. Und dann kam der Guntram zu mir auf die Plauschcouch, wie ich das immer schön nenne. Und da haben wir uns dann über das Thema des Tages unterhalten. Die Ruhestandsplanung. Und das ist ein Thema, was dem Guntram sehr wichtig ist. Und da haben wir uns dann zwei Aspekte rausgepickt. Und nämlich? Mehr will ich dann auch gar nicht mehr erzählen. Was?
Ach so. Naja, aber ich habe erstmal noch eine andere Frage. Was gab es denn zu essen? Was habt ihr denn gekocht?
Das war Geflügel gebraten mit grünem Spargel. Den hatte der Matthias mit Cayennepfeffer ordentlich angeschärft.
Also nicht mit Hollandaise?
Nein. In einem Cayennepfeffermantel. Das hat auch ganz gut nachgebrannt im Rachen. Und das alles unterlegt mit Süßkartoffelbrei oder Püree,
nennt man das dann. Süßkartoffelpüree. Auch sehr gesund.
Sehr gesund, habe ich mir auch sagen
lassen. Hat's denn auch geschmeckt?
Das hat auch tatsächlich alles ganz wunderbar zusammengepasst, muss ich einfach mal sagen. Ganz, ganz hervorragend. Und dafür, dass ich überhaupt nichts zu kochen hatte, ich koche eigentlich ganz gerne, das ist das Komische, aber ich war da vom Kochen befreit, denn ich hatte
die ganzen Interviews. Du musstest nur die Fragen stellen.
Ich musste die Fragen stellen, wir haben da geplaudert.
Aber nenn doch mal kurz einen Aspekt, dem Herrn Overbeck, der ihm wichtig ist bei der Ruhestandsplanung. Einmal kurz anteasern.
Nö, ich kann gleich beide Themen für beide Blöcke sagen. Ich habe vorhin gesagt, das sage ich jetzt nicht, aber ich sage es jetzt doch, weil du mich so lieb bittest. Im ersten Gesprächsblock ging es um die sogenannte Entsparphase, also im Volksmund auch Auszahlplan genannt oder Auszahlphase. Das heißt, ihr habt ja euer Leben lang gearbeitet, habt vorgesorgt, seid stinkreich und müsst dann das Geld irgendwie verbrauchen. Wie macht man das dann am besten? Ja, und wie lange dauert sowas? Warum ist das so wichtig? Und das war das eine Thema.
Ja,
und in dem zweiten Block ging es um Erben und Schenken, denn auch das ist wichtig in der Ruhestandsplanung. Da gibt es ja das Sprichwort, mit warmen Fingern gibt man lieber als mit kalten. Nee, mit Händen. Warmen Händen gibt man lieber als mit kalten Händen. Das sagen ja ältere Leute sehr gerne.
Okay.
Also sollte man auch sowas natürlich damit reinfließen und beachten lassen. Und das waren sehr, sehr schöne Gespräche. Und jetzt muss ich natürlich auch sagen, wann und wo man diese Sendung sehen kann.
Richtig, richtig.
Natürlich.
Haben wir die Leute alle heiß gemacht, jetzt wollen sie natürlich auch wissen, wann sie da
richtig
was erfahren.
Und ich kriege sonst Ärger mit der Chefetage. Achtung, jetzt haben alle Hörer einen Stift zur Hand. Es ist am 3. Juni, also 3. Juni um 12 Uhr.
Weil es ja Lunch Talk heißt.
Lunch Talk. Und das ist zu sehen auf der Webseite www.pfefferminzia.de/lunch-talk. Schreiben wir auch nochmal in die Shownotes rein.
Ja, und wir verlinken in den Shownotes. Genau.
Ich muss auch dazu sagen, wir haben den Lunch Talk schon mal gemacht, zweimal, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und das war jedes Mal live. Diesmal war es eine von vornherein eine Aufzeichnung. Das war dann auch ganz angenehm. Das hat die Sache
ein bisschen, war besser als live?
Ja, okay. Es hat vereinfacht. Warum? Es hat ein bisschen Druck rausgenommen. Den Druck, alles gleich richtig top zu machen. So konnte man jetzt auch sagen, okay, das hast du jetzt einmal verkackt, nimmst du nochmal auf.
Schneide den Spargel bitte nochmal in halb.
Genau. Oder wie wir, wenn wir hier beim Poddy wieder ordentlich rumstottern, wo wir sagen, ey,
was öfter vorkommt, als die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich glauben. Ja.
Hört keiner, aber passiert sehr, sehr oft.
In der Tat.
Und das mussten wir gestern am Dienstag gar nicht so oft machen, aber es ist einfach ein beruhigendes Gefühl, wenn man sagen kann, ey, das mache ich jetzt nochmal. Insgesamt war das aber wirklich schön am Stück aufgezeichnet. Und das zweite Ding ist, man kann die Technik wirklich deutlich ruhiger umbauen. Es ist dann nicht so hektisch, wenn da die Uhr läuft und das alles live ausgestrahlt wird. So kann man dann wirklich den Scheinwerfer da einstellen, wo er hingehört.
Sehr schön.
Und keiner fällt über Kabel rüber. Und das ist dann schon alles insgesamt deutlich angenehmer.
Sehr gut. Wir sind gespannt. Also 3. Juni, 12 Uhr. Die Webseite verlinken wir nochmal. Und schauen Sie es sich doch einfach mal an.
Richtig.
Und guten Appetit dabei. Am besten selbst vorher kochen und dann schön essen, während man sich das anschaut. Dauert wie lange ist die Sendung? Halbe Stunde?
45 Minuten, dreiviertel Stunde. Wird das
also
dann,
kann man entspannt Mittagspause machen dabei. Das ist doch schön.
Genau, und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen das um 12.
Sehr gut.
Damit die Leute dann sich auch ein Süppchen dabei kochen können oder so. Genau.
Schnausen und was lernen. Besser geht's dann.
Ich mache das nächstes Mal beim Podcast auch. Also ich habe dann den nächsten Podcast nehme ich vom Herd aus auf.
Ja, aber bitte keine Kaugeräusche. Ich glaube, da können viele Leute nicht so gut mit umgehen. Ich unter anderem auch nicht.
Genau. Das ist dann eher Bratgeräusche.
Ja, das ist Mikrofon. Besser, ja.
Genau.
So Koch-ASMR. Genau.
Okay. Rezeptwünsche oder wer das Rezept übrigens dann haben möchte vom Lunch Talk oder so oder weitere Informationen möchte, schreibt uns eine E-Mail an
redaktion@pfefferminzia.de.
So ist es.
So ist es. Dann machen wir weiter, Scholle, ne?
Machen wir weiter.
Im Gespräch.
19 Jahre lang war Konrad Schmidt Teil des Teams der BBG Betriebsberatungsgesellschaft, seit 2018 als Geschäftsführer. Vor allem in seiner Rolle als Cheforganisator der Finanzmesse DKM war er bekannt und respektiert. Dann im Frühjahr 2023 der Paukenschlag. Schmidt werde die BBG Ende des Jahres verlassen, hieß es. Ein paar Monate später wurde dann auch bekannt, wohin er geht. Der Maklerverbund VFM aus dem oberfränkischen Pegnitz nämlich wird der neue Arbeitgeber sein. Und so ist es nun auch gekommen. Als Prokurist betreut Schmidt seit Jahresanfang unter anderem das Produktpartnermanagement und ist für sämtliche Veranstaltungsformate der VFM verantwortlich. Ich habe Schmidt gefragt, also von Schmidt zu Schmidt, wie sein Neustart verlaufen ist und welche Ziele er sich gesetzt hat. Hallo Herr Schmidt und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir sprechen heute mal über Ihren Wechsel, den Sie zum Jahresanfang vollzogen haben. Sie waren ja 19 Jahre bei der BBG und sind Anfang dieses Jahres zur VFM-Gruppe gewechselt. Wie ist denn Ihr Neustart verlaufen? Jetzt sind es ja gut so 5 Monate her. Wie sieht es denn aus? Wie geht es Ihnen?
Mir geht es erst einmal sehr gut. Vielen Dank für die Nachfrage. Und auch der Neustart ist wirklich sehr gut angefangen. Also ich habe ein tolles Team, großartige Abteilungsleiter. Ich wurde sehr offenherzig empfangen, hatte viele gute Gespräche, bin im regelmäßigen Austausch mit Klaus Liebig und durfte auch schon einige Verbesserungspotenziale identifizieren und auch ein paar Umsetzungen schon realisieren und bekomme für mein bisheriges Tun eine große Wertschätzung. Und also insgesamt macht es viel Spaß und hätte, glaube ich, nicht besser sein können. So viele Neustarts hatte ich ja noch nicht ja. Und so viel kann ich es auch gar nicht vergleichen, aber es ist bisher alles optimal.
Mhm. Was hatte Sie denn an der VFM-Gruppe gereizt, dass Sie da sagten, da gehe ich jetzt mal hin?
Naja, als ich mich erst einmal Anfang letzten Jahres dazu entschlossen habe, dass ich erstmal was Neues mache, so, war jetzt 19 Jahre bei der BBG, war erstmal der Wunsch, überhaupt eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Und dann hatte ich erfreulicherweise ein paar Möglichkeiten, ein paar Angebote, war mit einigen Leuten, Unternehmern im Gespräch. Und ich habe immer gesagt, für mich ist wichtig, dass es die handelnden Personen sind, dass die müssen passen und der Tätigkeitsbereich muss super sein. Und mit Klaus Liebig, den kannte ich ja schon ein bisschen, hatte ich viele gute Gespräche, ein paar Spaziergänge und da hat sie sich mein positives Bild, was ich ihm von ihm hatte, aus der Distanz weiter gefestigt und kannte natürlich auch das Geschäftsmodell der VFM, trotzdem auch wieder ein bisschen andere Bereiche, als ich bisher eben gemacht habe. Und da konnte ich jetzt eine gute Mischung aus einerseits mein bisheriges Netzwerk gut einbringen und in Form von dem Austausch mit Produktpartnern, aber auch den Veranstaltungsbereich, den ich ja mitverantworten darf, letztendlich auch so ein bisschen. Also eine gute Mischung aus schon bestehenden Themen, aber auch ein paar neuen Akzenten. Mhm. Und natürlich auch der, mache ich auch keinen Hehl draus, die örtliche Nähe zu meinem Lebensmittelpunkt in Bayreuth, hat das Ganze natürlich noch perfekt abgerundet.
Spielt dann auch eine Rolle, ja. Mhm. Nun haben Sie ja eben schon angedeutet, dass Sie auch schon ein paar Verbesserungspunkte ausgemacht haben, die Sie dann auch schon umgesetzt haben. Was war das denn so?
Naja, also gut, zum ersten Mal war es in dem ganzen Bereich Veranstaltungen. Da haben wir eben, also das läuft ja alles sehr gut, und aber wir haben hier 60 bis 80 Veranstaltungen im Jahr und zum mit dem Schwerpunkt auch unserer Know-how-Börse, so eine kleine Hausmesse in Würzburg, die stattfindet, aber die durchaus ordentlich Kapazität bindet und die für uns auch wichtig ist. Und da habe ich letztendlich ganz normale Veranstaltungsstruktur eben mit reingebracht. Und im Bereich des anderen Bereich Produktpartnermanagement bin ich gerade noch dabei, eben zu identifizieren, zu gucken, was man da noch besser machen kann. Wie kriegen wir die richtigen Ansprechpartner veröffentlicht? Wie kriegen wir die mögliche Information von den Produkten Partnern an unsere Kooperationspartner, also an unsere Makler weiter gut optimiert. Das sind Kleinigkeiten. Aber es macht viel Spaß bisher.
Wie sieht dann Ihr Arbeitstag so aus?
Ich bin relativ viel im Büro in Pegnitz in der Tat, bin da viel im Austausch mit dem Team, versuche da auch, teilweise mache ich einen echten Deep Dive, versuche nachzuvollziehen, was die machen, wo sind auch mögliche, sag ich mal, Zeitfresser, um mit denen auch dann gemeinsam zu arbeiten, wie man das vielleicht noch in bessere Prozesse auch schaffen kann. Weil gefühlt wie natürlich in jedem Unternehmen, man sagt, oh, es ist ist viel zu tun und man müsste eigentlich mehr Leute sein und sonstiges. Und da versuchen wir natürlich mit den bestehenden Ressourcen insgesamt da ein breiteres Angebot oder noch besser zu werden. Und das ist natürlich auch jetzt die Chance meiner externen Sicht, dass ich eigentlich relativ häufig dann natürlich unverhohlen und selbstbewusst fragen kann und sage, warum machen wir das jetzt eigentlich so?
Ja,
Und habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das vielleicht anders zu machen? Also wie wahrscheinlich jeder, der da irgendwie extern reinkommt. Ja.
Welche Ziele haben Sie sich denn dann gesetzt jetzt für Ihr Wirken bei VFM? Was gibt es da so Großes, was Sie sich vorgenommen haben?
Och, naja gut, also wer mich kennt, bin jetzt kein Mensch, der jetzt sagt, hier mit großen Ankündigungen, bin jetzt kein Ankündigungsweltmeister, habe das immer schon so, dass ich sage, naja, über die Realisierungen und über die Taten glaube ich schon, dass man nach und nach eine Handschrift erkennen werden kann. Letztendlich ist erstmal der ganz normale, simple Anspruch, dass ich bin ja als Prokurist hier für 4 Verantwortungsbereiche, also habe ich angesprochen, Veranstaltungen, Produktpartnermanagement, Weiterbildung und Prozesse, so dass ich da in allen Bereichen, dass wir uns da weiter verbessern und dass ich auch darüber diese Bereiche hinaus meine Erfahrungen in das Unternehmen einbringen kann, sodass wir diese Erfolgsgeschichte der VFM-Gruppe auch weiterschreiben können. Und letztendlich runtergebrochen auf jeden einzelnen Tag hat erstmal mein Team und das Unternehmen den berechtigten Anspruch, dass ich hier einen Mehrwert biete und dass ich entsprechend die Themen so anpacke, dass wir besser werden. Und ich selber habe erstmal nur für mich erstmal den Anspruch, dass mir jeder Arbeitstag Spaß macht. Und mit den unaufgeregten Ankündigungen sozusagen bin ich bisher ganz gut gefahren.
Ja, gutes Motto auf jeden Fall. Und das Motto von VFM lautet ja, wir machen Makler erfolgreich. Wie sieht das denn konkret aus? Wie unterstützen Sie Makler denn konkret?
Der Ursprung unseres Agierens bezieht sich ja darauf, dass der Vater von Klaus Liebig aus der Ausschließlichkeit ausgetreten ist und da ein paar Erfahrungen gemacht hat. Und so, war jetzt nicht ganz optimal und vielleicht können wir anderen Personen, die sich aus irgendwelchen unterschiedlichsten Gründen gegen die Ausschließlichkeitsorganisation entscheiden, können wir da unterstützen. Und diese mit dieser rechtlichen Begleitung und auch Marketing und administrativen Unterstützung, das ist ja das Kernelement der VFM-Gruppe. Wir helfen also konkret Personen, die bisher in der Ausschließlichkeit aktiv sind und sagen, sie möchten in den Mehrfachagentenstatus oder in den Maklerstatus wechseln, unterstützen wir dabei. Das ist unsere Kernbasis. Ausgehend aus dieser Thematik, ja, haben sich auch einige Maklerhäuser immer wieder mal, schließen sich uns an. Und die vielleicht im Markt auch bekannte Maklerverwaltungssoftware Kisi wurde auch eigentlich erstmal dafür entwickelt, dass unsere Makler einen entsprechenden positive oder gute Administration hier vornehmen können. Und das wird jetzt aber über unseren VFM-Verbund hinaus von über 3000 Maklern mittlerweile genutzt. Und die neueste Entwicklung oder den Mehrwert in Richtung auch Makler weiterzuentwickeln oder zu unterstützen, ist letztendlich unsere Schiene AO Plus. Das heißt, wir helfen auch ganzen Versicherern, die für sich feststellen, dass es vielleicht nicht optimal ist, die komplette Bandbreite der Produkte und Unterstützung selber zu realisieren, da eine Ventillösung zu schaffen oder auch zu helfen bei der Umwandlung von der Ausschließlichkeitsorganisation in einen Mehrfachagentenstatus oder Maklerbetrieb. Jüngstes Beispiel und vielleicht bekannt ist es eben bei der Alten Leipziger, wo wir da unterstützend tätig waren. Mhm.
Ist das denn noch ein gefragter Service aktuell, dieser Wechsel vom Ausschließlichkeitsvertreter zum Makler oder Mehrfachagenten? Also, oder merken Sie vielleicht eine höhere Nachfrage als noch vor ein paar Monaten? Wie viel Bewegung ist da drin?
Naja, gut, wenn man erstmal in die die Statistik am IHK für Mittelregister anschaut, dann merkt man ja, dass zumindest, ich glaube, allein im letzten Jahr 2023 6.000 Leute eben sich weniger Ausschließlichkeitsvertreter es gibt. Mhm. Die wandern jetzt nicht alle zum Makler rüber. Da ist ja die Zahl einigermaßen stabil. Es hängt aber vielleicht auch mit den allgemeinen Konzentrationsprozessen gerade im Maklermarkt zusammen, wo eben einige Private-Equity-Unternehmen oder wo halt es Konstellationen gibt, in den Maklerhäusern zusammengekauft wird. Mhm. Wir reagieren ja meistens eigentlich immer nur. Also wir sind jetzt nicht, gehen jetzt nicht aktiv auf die Leute zu, aber wir erleben schon, dass es immer wieder Wellen gibt, wenn ein Versicherer aus seiner Sicht vielleicht die Zusammenarbeit mit seinen Vertretern optimiert, dass dann der Vertreter sagt, naja, aus meiner Sicht jetzt vielleicht nicht mehr so optimal und dann ein gewisser Leidensdruck entsteht und er sagt, naja, jetzt gucke ich doch nochmal nach einer Alternative. Und also wir sind so mit der Anzahl der Leute, die uns da anschließen, sehr zufrieden. Aber ich sag mal, viel wichtiger ist eigentlich, dass die Personen, die sich uns anschließen, sehr happy sind über den Mehrwert, den sie von uns wiederbekommen. Und da eine große Dankbarkeit da ist. Und auch, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, auch die Besonderheit der VfM-Gruppe, dieser familiäre Austausch, dass sie den extrem stark schätzen.
Ist das auch das, was Sie vor allem von anderen Pools und Verbänden auch abhebt, das familiäre, oder gibt es da noch weitere Punkte?
Ja, doch, das würde ich schon sagen. Ich glaube, die Mischung macht's. Ich glaube schon, dass unsere starke Kompetenz, also wir haben exzellente Kompetenzcenter, die wirklich Ahnung haben, wirklich dann einen tollen Mehrwert bieten, sowohl in der Qualität, aber auch in der Quantität. Das sind wirklich also große Teams, so dass die Leute dann, die wir wiedergespiegelt bekommen von unseren Maklern, sagen, hey, cool, da gibt's eigentlich keine Frage, die nicht von euch irgendwo beantwortet werden kann und wo wir Unterstützung bekommen. Aber in der Tat, jetzt war ich nie Ausschließlichkeitsvertreter und das lässt sich sicherlich auch nicht über alle gleich sagen. Da gibt es auch viele, die ja da weiter happy sind. Aber es gibt ja einige, die sagen, hat für mich jetzt nicht mehr gepasst und die jetzt echt dankbar sind und letztendlich sich gegenseitig auch fördern. Ich meine, jetzt sind wir 300 bis 600 solcher Kooperationspartner. Das ist jetzt nicht eine Riesenwelt, es ist trotzdem sehr familiäres Umfeld und die haben eben großes Interesse, sich gegenseitig zu helfen und das ist auch der Grund, warum die jetzt an unseren ganzen, wir haben viele Präsenzveranstaltungen dann teilnehmen. Klar ist der fachliche Input, einen Landwirtschaftsworkshop zu besuchen, erstmal den Input zum Thema Landwirtschaft, aber genau in den Kaffeepausen oder sonst sich gegenseitig zu befruchten. Und das ist, glaube ich, sicherlich die Besonderheit unseres Verbundes. VfM-Familie ist jetzt nicht nur so ein Wording, sondern wirkt von allen Beteiligten gelebt.
Und was kann man von der VfM für dieses Jahr jetzt noch so erwarten? Was steht noch an?
Naja, in meiner Wahrnehmung ist ja das Jahr schon mit all ihren Veranstaltungen schon ziemlich durchgeplant. Ich bin schon eher in 2025 in meinen Planungen und Gedanken. Aber ja, wir haben ein breites Spektrum an Veranstaltungen, wo unsere Makler dann eben da agieren werden. Wir sind natürlich auch technisch dran. Das war jetzt in jüngster Zeit, ging das mal ein bisschen durch die Presse, dass wir mit dem Thema KI unsere Makler auch weiter unterstützen. Wir haben echt an vielen Ecken, also langweilig wird es uns definitiv nicht. Und ich glaube auch unseren Kooperationspartnern, die kriegen genügend Input. Uns selber beschäftigt eben, das kann ich auch nochmal andeuten, und es wird nicht so sagen, oh, warum hat er im Podcast nichts gesagt und 2-3 Monate später wird es veröffentlicht. Wir sind schon mit einigen anderen Versicherern noch im Austausch und werden das dann publizieren. Also sind schon vereinbart, aber wir müssen ein bisschen abwarten, bis wir es kommunizieren dürfen. Diese AO-Plus-Schiene, dass die noch weiter ausgebaut wird. Aber im Wesentlichen ist es wirklich die Zusammenarbeit mit unseren Maklern, die wir Tag für Tag uns anschauen und besser werden wollen.
Es bleibt also spannend bei Ihnen. Sehr schön. So muss es sein. Ja, dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft weiter alles Gute und bis demnächst vielleicht mal wieder im Podcast, wenn es wieder sich ergibt.
Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute und hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Die News der Woche.
Aktuell streitet die Ampelkoalition wieder über ein eigentlich schon abgehaktes Projekt, das Rentenpaket 2. Die deutschen Versicherer sehen das mit Sorge. Denn sie glauben, dass die Bundesregierung den Streit über die gesetzliche Rente missbrauchen wird, um andere Reformvorhaben zu blockieren.
Das Rentenpaket 2 darf nicht zum Faustpfand für die Reform der betrieblichen und privaten Vorsorge werden, warnt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Man erwarte, dass die Koalition die Betriebsrentenreform und die lange angekündigte Überarbeitung der privaten Altersvorsorge vorantreibe. Und zwar ungeachtet der konkreten Ausgestaltung des Rentenpakets 2.
Am Ausbau der kapitalgedeckten Zusatzvorsorge führt kein Weg vorbei, so Asmussen weiter. Denn für die meisten Menschen reiche die gesetzliche Rente schon heute nicht aus, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern. Maßnahmen, um die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung zu erhöhen, sind losgelöst von der Frage, wann die Menschen künftig in Rente gehen können, sagt Asmussen.
Auch die geförderte private Altersvorsorge brauche nach mehr als 20 Jahren ohne Änderungen dringend neue Impulse. Die Vorarbeit der Fokusgruppe darf nicht versanden, sondern sollte noch in dieser Legislaturperiode in eine Reform münden, fordert der GdV-Hauptgeschäftsführer. Die Versicherer setzen sich dabei für den Erhalt lebenslanger Leistungen und Mindestgarantien ein. Beides sind Kernelemente der Alterssicherung und sollen es auch bleiben, so Asmussen.
Wir bleiben beim Thema Altersvorsorge, wechseln aber die Partei. Es geht nämlich um die CDU. Die feierte vom 6. bis 8. Mai nämlich ihren 36. Parteitag im Berliner Estrel-Kongress-Center. Die Delegierten bestätigten nicht nur Friedrich Merz als Parteichef, sondern verabschiedeten auch ein neues Grundsatzprogramm, das sich unter anderem damit befasst, wie Rente und Altersvorsorge nach Ansicht der Partei künftig gestaltet werden sollten.
Also los! Bei der gesetzlichen Rente pocht die CDU auf Leistungsgerechtigkeit. Wer gearbeitet hat und Beiträge gezahlt hat, muss mehr haben als jemand, der dies nicht getan hat, heißt es da. Daher soll sichergestellt werden, dass Menschen, die 45 Jahre lang zum Mindestlohn gearbeitet und entsprechende Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben, eine gesetzliche Rente bekommen, die deutlich oberhalb der Grundsicherung im Alter liegt. Zeiten für die Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen sollen bei den 45 Jahren berücksichtigt werden.
Damit die Rente auch vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung finanzierbar bleibt, müsse nach Ansicht der CDU die Lebensarbeitszeit weiter steigen. Die Regelaltersgrenze sollte an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Gleichzeitig müsse berücksichtigt werden, dass viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit gar nicht bis zur Regelaltersgrenze ausüben können.
Da die gesetzliche Rente in vielen Fällen nicht reichen wird, um den Lebensstandard im Alter zu halten, sei eine private Vorsorge erforderlich. Die CDU plädiert hier für eine verpflichtende kapitalgedeckte Altersvorsorge. Eine bereits bestehende kapitalgedeckte Altersvorsorge soll dabei berücksichtigt werden. Und Menschen mit geringem Einkommen sollen staatliche Zuschüsse für die Pflichtvorsorge erhalten.
Darüber hinaus ist nach Ansicht der CDU mehr Flexibilität beim Übergang vom Arbeitsleben in die Rente erforderlich. Vor allem müsse das Arbeiten im Alter attraktiver werden. Stichwort Fachkräftemangel. Im Rahmen einer sogenannten Aktivrente sollen Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, aber weiter arbeiten möchten, ihr Gehalt bis zu einem bestimmten Betrag steuerfrei erhalten.
Die Analysefirma Fralytics hat mithilfe ihres Mystery-Shopping-Algorithmus den Kundenservice von Kfz-Versicherern untersucht. Dazu hat sie Anfragen an 75 Versicherungsgesellschaften verschickt. Als Indikator für gut handelnden Kundenservice dienten die Antwortraten und Reaktionszeiten der Versicherer sowie die inhaltliche Qualität der Antworten.
Die Antwortraten lagen durchschnittlich bei 72%. 21 der 75 angeschriebenen Versicherer haben überhaupt nicht geantwortet. Bei den Reaktionszeiten gab es große Unterschiede, auch abhängig von der Art der Anfrage.
Zum Beispiel benötigte die WGV Himmelblau im Extremfall 223 Stunden, also mehr als 9 Tage. Die schnellsten Reaktionen von der DA Direkt kamen schon nach rund 15 Minuten. Die durchschnittliche Reaktionszeit von Versicherungsrückfragen für Fahrzeuge mit Verbrennermotor lag bei 42 Stunden und für E-Fahrzeuge bei 51 Stunden.
Insgesamt zeichneten sich 24 Versicherer durch herausragendes Serviceverhalten aus. Sie lieferten Antworten innerhalb von 48 Stunden und überzeugten im Durchschnitt mit einer hohen inhaltlichen Qualität. 19 Gesellschaften landeten im Mittelfeld, 11 Kfz-Versicherern testierte Fralytics nur unzureichenden Service.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen derzeit etwa 573.000 qualifizierte Arbeitskräfte. Das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, ausgerechnet. Diese sogenannte Fachkräftelücke beschreibt die Zahl Erwerbstätiger, die Unternehmen gerne beschäftigen würden, aber aufgrund des Mangels nicht beschäftigen können. Und deren Zahl ist laut IW seit 2010 deutlich gestiegen.
Das wirkt sich natürlich auf die Produktion aus. Unter Produktionspotenzial sind, einfach ausgedrückt, alle Güter und Dienstleistungen zu verstehen, die eine Volkswirtschaft herstellen kann. Allein durch das erhöhte Arbeitsangebot würde das in diesem Jahr um 0,8% steigen. Geht man jedoch davon aus, dass mit mehr Erwerbstätigen die Unternehmen auch mehr investieren und der Kapitalstock ebenfalls um 1,2% steigt, so würde das Produktionspotenzial sogar um 1,1% steigen. Das entspricht laut der Studie knapp 49 Milliarden Euro.
Da das IW mit einem weiteren Anstieg der Fachkräftelücke rechnet, dürften die Kosten für den Fachkräftemangel zunehmen. Im Jahr 2027 würden sie sich auf 74 Milliarden Euro belaufen, in heutigen Preisen mit proportionalem Anstieg des Kapitalstocks. Die tatsächlichen Kosten dürften nach Ansicht des Instituts allerdings noch höher ausfallen.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das lange Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.